Ja, ich freue mich tatsächlich, Premiere für mich hier Heiligabend zu predigen. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, ich darf euch duzen. Es war spannend für mich im Vorhinein auf diese Predigt zuzugehen, nicht nur, weil ich gerade so persönlich eine spannende Zeit habe. Bei mir gibt es einen Arbeitsstellenwechsel, also nicht von hier in der Kirche. Also ich arbeite auch hier in der Kirche, aber in einer Schule, wo sich was verändert jetzt. Und es war auch spannend, für diese Predigt einfach mir Zeit zu nehmen. Und ich habe so drüber nachgedacht, wie können wir heute dem Geburtstagskind alle Ehre machen. Ich finde, es hat schon gut angefangen mit den Liedern. Es kam wirklich viel rüber. Und ich habe einfach so überlegt, was ist dann für mich richtig da zu sagen an dieser Geburtstagsfeier. Und während ich so über Geburtstag nachgedacht habe, habe ich gedacht, irgendwie passt es doch nicht ganz. Ja, ich meine, wer hat heute den Geburtstagskuchen gebacken? Ich weiß nicht, irgendjemand. Ist auch schwierig, ich gebe zu, 2019 Kerzen muss man erstmal haben. Ja, und wir merken schon, auch Geburtstag ist heute schon auch, aber eben auch irgendwie vieles anderes. Es ist vieles, was wir heute feiern und worüber sich Menschen heute freuen. Ich weiß nicht, was für dich so das Besondere ist, wo du sagst, ja, darauf warte ich jetzt schon lange. Deswegen freue ich mich so besonders auf diesen Tag, weil es ein Familienfest ist, weil man endlich alle sieht. Wegen den Traditionen, wegen den Erinnerungen an die Kindheit. Meine Frau und ich haben uns da die Tage auch viel ausgetauscht darüber, wie das denn so der Einzelne erlebt hat. Es ist Geschenkezeit. Wenn du gern Geschenke machst, dann ist es für dich auch eine besondere Zeit. Es ist Jahresabschluss in unseren Arbeitsstellen. Auch da, ja, ist vielleicht für den einen oder anderen eine Veränderung da. Es ist das Fest der Liebe. Vielleicht, ja, werden heute irgendwelche Beziehungen geschlossen. Vielleicht wartest du schon sehnsüchtig darauf, keine Ahnung. Jeder von uns hat so irgendwo seine Verbindung und seinen Bezug zu Weihnachten. Und gleichzeitig ja, feiern wir den Geburtstag von Jesus. Und ich habe überlegt, ist es eigentlich gut, dass wir das jetzt so wirklich so kombinieren? Weil ich feststelle, dass Weihnachten doch schon irgendwie ziemlich überladen ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich versuche jedes Jahr ohne Weihnachtsstress durch diese Wochen zu gehen, aber es ist jedes Mal trotzdem stressig und es ist jedes Mal irgendwie schwierig. Ich habe aber auch festgestellt, dass es nicht nur für mich so ist, sondern für viele, viele andere Menschen. Zum einen denke ich da an meine Schüler, die in der Schule irgendwie viel stärkere und viel mehr Konflikte hatten. Es ist ein unglaublicher Trubel immer. Laut Statistik gehen 14 Tage vor Weihnachten die meisten Beziehungen kaputt. Und viele Menschen begehen Selbstmord in dieser Zeit. Also wir merken schon, es ist ja auch eine herausfordernde Zeit. Nicht alles ist schön und ich habe auch selber festgestellt, so für mich, ich weiß auch nicht wieso, ja, aber ich war manchmal dann doch irgendwie angespannter. Und habe nicht so reagiert, wie ich es möchte, mich nicht so im Griff gehabt und nicht, ja, dieses Fest des Friedens und der Liebe so gefeiert, wie man es eben feiern möchte. Ich glaube, viele haben tatsächlich auch Angst vor Weihnachten, weil man merkt, dass am Fest der Liebe, besonders am Fest der Familie, wenn etwas nicht passt, wenn etwas nicht diesem Fest entspricht. Da ist vielleicht der Bruder, den man nicht mehr sieht, die Tochter, die sich nicht meldet, der Vater, der sich zurückgezogen hat, die Mutter, die nicht vergeben kann, die Enkel, die einen nicht besuchen, die Schwester, die die andere nicht ausstehen kann, die Kinder, die oberflächlich nur mit dir reden, deine Partnerin, die verletzt ist, dein Ehemann, der sich nicht um dich bemüht. All das ist auch Weihnachten. Zumindest ist es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen der Grund, warum die Weihnachtsstimmung angekratzt ist, ja. Und ich habe überlegt, wie können wir denn Weihnachten feiern im Angesicht all dieser Herausforderungen, in Anbetracht dessen, dass Weihnachten ja irgendwie Familienfest sein soll. Und eigentlich sind wir dann vielleicht auch ganz froh, so geht es mir dann doch auch, wenn die Tage vorbei sind und man wieder Ruhe hat. Das ist auch was Schönes. Aber ja, wie gehen wir damit um? Auch mit diesem Geburtstag von Jesus. Ich meine, keiner von uns stellt sich eine Palme oder einen Olivenbaum ins Haus. Wahrscheinlich auch ein bisschen teurer und vom Schmücken her vielleicht nicht so weihnachtlich, aber ja, das würde doch eigentlich besser zum Geburtstag von Jesus passen. Ich habe dann auch überlegt, was ich machen würde, wenn ich Papst wäre. So, ja, dann hätte ich ja viele Möglichkeiten und würde zumindest für die katholische Kirche etwas festlegen können. Habe überlegt, den Geburtstag von Jesus einfach auf ein anderes Datum zu schieben. So einfach mal so gesponnen, wie wäre das dann? Da hätten wir einen Tag, wo es mal einmal wirklich um ihn geht, wo alle Lieder von ihm handeln, wo alles sich um ihn dreht. Das wäre doch schön, oder? Also ich persönlich, da geht mein Herz auf, wenn ich denke, Jesus bekommt so einen ganzen Tag einmal richtig so nur für sich. Gibt dieses Weihnachtslied, wo wir singen Weihnachtszeit, da geht es Jesus nur um dich. Und ich denke mir, ja, schön wär's. Ja, manchmal wär's schon entspannender, wenn es mal nur um ihn geht. Und gleichzeitig habe ich überlegt, ja gut, was machen wir dann mit Weihnachten? Das wäre auch entspannter. Also vor allem könnten wir dann sagen, ja, es ist ja eben einfach nur Weihnachten. Es muss nicht alles friedlich sein. Es müssen sich nicht alle lieb haben. Es muss nicht alles funktionieren. So ist unser Leben. So funktioniert es eben. Und irgendwie, ja, nehmen wir die Ideale einfach weg, dann bleibt die Realität und dann sind wir zufrieden. Und gleichzeitig habe ich gedacht, nein, das können wir doch nicht machen, ja. Jesus rauszunehmen aus all dem, für das er eigentlich steht. Jesus ist doch derjenige, der für Friede steht. Friedefürst haben wir vorher gesungen. Familienmensch sowieso auch. Der Erfinder von Familie, muss man sagen. Die Liebe in Person. Und wieso bekommen wir all das nicht miteinander kombiniert? Die Bibel gibt uns dann Hinweis darauf. Da heißt es, das Licht scheint in die Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht erfasst. Es scheint einfach so zu sein, dass diese Dinge, also dass Jesus und unser Leben manchmal irgendwie nicht so zusammenlaufen, dass es einfach nicht beieinander ist. Da ist dieser Scheinwerfer von Licht und trotzdem sind Menschen da, die laufen im Dunkeln an diesem Scheinwerfer vorbei. Und die Predigt, die ich heute halte, die habe ich genannt, wo ist der neugeborene König? Ich hatte da mal so ein Kinderbuch bekommen, was einfach diesen Titel auch hatte. Da ging es um einen kleinen Hirten, der sich auf den Weg macht, der vorher noch bei der Herde mit dabei war und sich dann ja auch auf den Weg macht und Jesus sucht und überall hingeht und klopft und fragt, wo ist der neugeborene König? Und ich habe diese Frage einfach über diesen Abend gestellt, wo ist der neugeborene König eigentlich? Wo ist er heute an diesem Tag? Wo ist er in deiner Familie? Hat er da Platz oder ja, ist es perfekt für ihn vorbereitet oder ist es so gut vorbereitet, dass er gar keinen Platz mehr hat, gar nicht mehr wichtig sein kann? Und ich denke, da muss man auch nicht sagen, dass wir dürfen nicht Traditionen, wir dürfen das nicht alles machen. Wir dürfen das alles machen. Aber die Frage bleibt trotzdem, wo ist der neugeborene König? Ich lese uns mal die Weihnachtsgeschichte ein bisschen verkürzt vor, Lukas 2, ab Vers 6. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heers. Sie priesen Gott und riefen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir heute von dir hören dürfen. Und du sprichst jetzt durch mich, und das wünsche ich mir einfach. Ich hoffe, dass ich die Dinge in Klarheit sagen kann, und hilf du mir dabei. Amen. Wo ist der neugeborene König? Zunächst habe ich festgestellt, er ist nicht im Kreissaal. Gut, das soweit waren wir, so viel wissen wir eigentlich schon. Aber ich merke doch immer wieder, wie romantisch wir das uns vorstellen. Ah, da kommt dieses kleine Baby zur Welt. Ich weiß nicht, ob du bei einer Geburt schon dabei warst. Ich noch nicht. Aber das, was ich in Filmen gesehen habe, das reicht mir eigentlich. Es ist schon ordentlich. Also nein, ich will schon bei der Geburt meiner Kinder dabei sein. Jetzt versteht mich nicht falsch. Aber es ist wirklich krass. Ja, da kann ich mir diesen Josef vorstellen, wie er da steht und irgendwie zu Maria sagt, pressen, und er beruhigt sie, und er weiß eigentlich auch nicht so recht, was er machen soll, und irgendwie hören die Schmerzen nicht auf und die Schreie. Puh. Vielleicht hat er irgendwann mal gefragt, wo ist eigentlich Hilfe? Wo ist eigentlich jemand, der sich auskennt? Ich meine, es war auch sein erstes Kind. Und wir wissen nicht, ob die beiden allein waren, aber es scheint doch schon so zu sein, dass da nicht so viele Helfer waren. Das alles für eine Person, die der König ist. Der große König, für den wir vorher gesungen haben. Und wir merken schon, Jesus kommt so richtig, richtig ungewöhnlich zur Welt. Er kommt in eine Situation hinein, wo man sich schon fragt, wer ist eigentlich da? Wer ist eigentlich da für ihn? Ich meine, seine Eltern, die schwer beschäftigt sind mit der Geburt. Ich meine, gut, das heißt, sein nicht ganz Vater, also, aber seine Mutter ist da, okay. Und beide sind komplett überfordert wahrscheinlich mit dieser Situation. Aber sonst lesen wir wenig von Leuten, die da Hilfe geleistet haben. Wo war die Familie? Keine Ahnung. Vielleicht waren sie auch im Weihnachtsstress. Kann man vermuten. Nein, gab es damals noch nicht. Aber Jesus kommt in die Verlassenheit. Und ich habe so gemerkt, dass es eine sehr starke Botschaft ist. Wenn du dich fragst, wo ist Jesus eigentlich? Er ist da, wo Menschen verlassen sind. Er ist da, wo Menschen übersehen werden. Er ist da, wo die Dinge nicht funktionieren. Wo das mit dem Familienfrieden irgendwie nicht so klappt. Wo die Menschen um dich rum schwierig sind und wo du selber vielleicht auch schwierig bist, wo du übersehen wirst und es einfach nicht funktioniert. Ich finde diese Geschichte von Friedrich Bodelschwing so schön. Er hat ein Heim mit Kindern mit Behinderung gehabt, und er hat ihnen hat die Weihnachtsfeier vorbereitet mit ihnen, und ein Kind durfte die Kerze anzünden, und es ist so ausgeflippt vor Freude und hat einen Anfall bekommen, und dann hat es nicht geklappt, und ein anderes Kind sagt, es hat alles einen Knacks, es ist alles funktioniert nicht. Und irgendwann fragt dann dieser Friedrich von Bodelschwing, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und irgendwann kommt ein Kind darauf und ist so begeistert und steht auf dem Stuhl und sagt, weil alles einen Knacks hat. Deswegen, deswegen. Weil alles nicht vollkommen ist, weil alles nicht so klappt, deswegen ist er da. Ich habe im Vorhinein gemerkt, dass auch ich nicht alles klären konnte, was vor Weihnachten vielleicht zu klären wäre, wo vielleicht noch ein Gespräch notwendig wäre, wenn man jetzt diesen vollkommenen Frieden will. Und ich merke, wie ich einfach auch aus meiner Unsicherheit und Angst manches nicht tue, aber wie Jesus trotzdem kommt und wie er sagt, und ich will dabei sein. Ich komme in deine Verlassenheit, wo du noch nicht die Gemeinschaft mit Menschen irgendwo geklärt und hingekriegt hast. Da komme ich hinein und da will ich dir helfen. Der zweite Aspekt in dieser Geschichte, wenn wir uns fragen, wo der neugeborene König ist, dann stellen wir fest, die Engel nennen einen Ort. Und sie sagen, oder der Engel sagt, es ist die Stadt Davids. Und für die Bibelkenner ist dann irgendwie schon alles gesagt, ja. Aber die Stadt Davids war einfach nur der Ort, wo David, der König, aus dem Alten Testament herkam. Und ich habe mich schon gefragt, ich meine, es gab sehr, sehr viele Könige im Alten Testament, warum war diese Stadt und dieser Herkunftsort so wichtig? Warum kommt Jesus genau an diesen Ort? Warum nicht irgendwo anders hin? Und wenn wir Davids Leben anschauen, dann merken wir, okay, er war König, er hat manches richtig gemacht, er war schon auch ein Held, aber da gab es viele. Und eine Sache unterscheidet ihn wirklich von allen anderen. Und das stellen wir fest, wenn wir die Psalme lesen. 3/4 davon sind von ihm ungefähr. Und wir merken, da ist ein Mann, der schüttet sein ganzes Herz Gott aus. Der redet über alles mit Gott. Über wirklich alles. Sachen, wo wir da sagen, also bitte jetzt, wenn du da dann plötzlich anfängst zu beten, Herr, und strafe diese Leute und such sie heim und tu ihnen Unheil. Ja, das ist doch nicht fromm, also bitte, ja, komm mal runter, David, mit deinen Gefühlen. David, er war einer, und das ist eine ganz, ganz krasse Besonderheit, er hatte so eine intensive Beziehung zu Gott. Und wenn Gott jetzt diese Geschichte von Jesus plant und sagt, hier will ich, dass Jesus geboren wird, dann geht es ihm wahrscheinlich genau um diesen Punkt. Da ist ein Mann gewesen, der hat Gott sein Herz geöffnet. Da war eine Beziehung, die gab es sonst nie zuvor und auch ganz lange, bis Jesus kam, zu ganz wenigen Menschen, eine intensive Beziehung zu Gott. David hat sein Herz Gott geöffnet. Als er berufen wird, gab es viele andere Kandidaten, aber der Mann merkt, okay, Gott sieht das Herz, Gott ist interessiert an dem Herzen. Ich habe aufgeschrieben, Jesus ist da, wo man ihm sein Herz öffnet. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Jesus ist da, wo du ihm sein Herz öffnest. Er sagt irgendwann in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten. Offenbarung 3,20. Ich kannte diesen Text, aber immer so ein bisschen als Drohung. Jesus steht da und klopft und weh, du machst nicht auf. Ja. Hier steht was anderes. Hier steht, dass er darauf wartet, dass du ihm auftust, weil er Gemeinschaft mit dir haben will, weil er so einen Wunsch hat, dass in deinem Herzen einfach diese Beziehung zu ihm groß werden kann, dass das entsteht, dass dein Herz, ja, dein Lebenshaus, wenn man so sagen will, alles, wo du eigentlich deine Entscheidungen triffst, deine Geschichte, dass das gefüllt wird mit ihm, dass er da Kontakt hat, dass er Beziehung zu dir hat. Und ich habe letzte Woche unseren Wohnungsschlüssel von meiner Frau und mir nachmachen lassen. Der Hintergrund war, dass wir im Sommer uns mal ausgesperrt hatten. Wir haben zwar zwei Schlüssel, aber offensichtlich waren beide in der Wohnung. Nee, Quatsch, einer war in der Wohnung und einer war bei meiner Mutter und die war 300 Kilometer entfernt. Ja, jedenfalls waren wir unterwegs und haben überlegt, also wir sind rausgegangen aus dem Haus und haben schon gemerkt, oh nein, der Schlüssel liegt ja noch drin. Wir wussten, wir kommen nicht mehr an ihn ran. Wir haben dann sind zu meinem Onkel gefahren und haben da eine Leiter gefunden und konnten dann quasi über einen Balkon bei uns einbrechen und so uns, ja, quasi unser Zuhause zurückholen. Ich habe jetzt endlich es geschafft, einen Ersatzschlüssel machen zu lassen, dass uns das nicht nochmal passiert. Aber als ich ihn gemacht hatte, habe ich mir gedacht, ja, wem gibst du den jetzt? Also ich meine, gut, gibt viele Möglichkeiten, gibt 5 Nachbarn, die potenziell in Frage kommen. Aber eigentlich haben wir zu denen keine Beziehung. Und irgendwie ist es schon so ein Vertrauensschritt. Ja, ich meine, wenn ich dem den gebe, dann kann der immer reinkommen. Also jederzeit. Ohne mich zu fragen. Wenn er will, wenn sie will. Das muss man sich schon gut überlegen. Ja. Und deswegen ist die Entscheidung auch noch nicht getroffen, aber der Schlüssel ist mal da. Ich denke, wir können uns unser Herz auch so vorstellen wie so ein Haus. Ja, da ist all unser Leben drin. Gibt es die dunklen Räume und die, ja, den Keller vielleicht. Und Jesus ist da und er möchte eine Sache. Er möchte diesen Schlüssel. Er möchte da hinein. Er möchte, dass er Zugang hat zu allem. Und das ist das größte Geschenk, was du ihm eigentlich heute machen kannst. Ja, wir haben vorher im ersten Gottesdienst davon gehört, dass Jesus heute die Geschenke nicht bekommt, sondern wir. Aber er kann ein Geschenk von dir bekommen. Und es wäre das, dass du ihm diesen Schlüssel reichst und sagst, mein Herz, Jesus, du sollst da rein dürfen. Du darfst da deinen Platz finden und du darfst vor allem auch jeden Platz in meinem Herzen umkrempeln, verändern, so wie es dir gefällt. Das ist ein krasser Schritt. Ich weiß, das ist ein großer Vertrauensschritt. Aber genau nur für diesen einen Schritt ist eigentlich Jesus viele, viele Schritte und einen schweren Weg gegangen ans Kreuz, weil er genau das möchte, weil er sich danach sehnt. Wo ist der neugeborene König? Die dritte Sache, die ich festgestellt habe, ist diese Beschreibung von dem Engel, wo denn Jesus zu finden ist. Also ich hätte da was anderes erwartet, wo Jesus zu finden ist. Jesus könnte doch zu finden sein in, keine Ahnung, Adresse Hauptweg 2a oder so. Aber der neugeborene König ist nicht im Adressverzeichnis gelistet. Zum einen scheint er da auch nicht aufgewachsen zu sein, aber er ist einfach auch an einem Ort, an einem Platz, den man irgendwie vielleicht gar nicht so gut beschreiben konnte. Ich weiß nicht, ob es da keine Straßen gab, keine Hausbezeichnungen gab. Jedenfalls bekommen die halt diesen Hinweis, dass das Kind liegt eben in der Futterkrippe. Das war wahrscheinlich schon auch außergewöhnlich, aber naja, ist irgendwie nicht so griffig. Ich kann mir vorstellen, wie die Hirten ihre Nachtschicht verlassen haben und sich aufgemacht haben und geschaut haben, wo finden wir ihn jetzt? Und dann haben sie einen aus dem Bett geklingelt und den zweiten und den dritten und irgendwann gemerkt, ja gut, und dann hingehört, schreit da vielleicht irgendwo ein Kind. Ja, wahrscheinlich hat Jesus geschrien irgendwann, vielleicht damit sie ihn endlich mal finden. Aber ich fand es so spannend, hier zu sehen, dass Jesus, ja, irgendwie nicht so leicht zu finden war und dass sie es trotzdem gemacht haben, dass sie sich beeilt haben und alles getan haben, so schnell wie möglich bei ihm zu sein. Die Frage ist, wann beeilen wir uns eigentlich? Wann springen wir los? Wann würden wir jemanden aus dem Bett klingeln, um das Richtige zu tun? Und sie tun das Richtige, sie suchen Jesus. Sie wissen, ja, Jesus ist heute zu finden, irgendwo hier in Bethlehem. Aber Jesus ist ja heute nicht mehr zu finden in Bethlehem. Jesus ist, und das ist so mein dritter und letzter Gedanke, Jesus ist auf Durchreise. Ja, in der ganzen Zeit der Bibel merken wir eigentlich schon, er war auf Durchreise, seine Jünger waren viel unterwegs. Er ist nicht in Nazareth geblieben, nicht in Galiläa geblieben. Er ist nicht auf der Erde geblieben, er ist immer wieder woanders. Und auch diesen Gedanken, finde ich, müssen wir uns ja irgendwie mal so weiterdenken für uns persönlich. Ich habe gemerkt, dass Jesus bei mir schon auch eine Adresse hat. Ja, so irgendwo, er wohnt in meinem Herzen und er ist im Himmel und er ist auch in der Gemeinde. Er ist irgendwie überall, ja. Aber manchmal ist es zu einfach, so zu denken. Ich habe mit meiner Frau vor ein paar Wochen gestritten und es war nicht so schön. Ich habe irgendwann angefangen, ihr dann so eine Nummer zu machen und habe so für mich, ja, ich war ja am Recht, klar, natürlich. Ich hab dann irgendwann gesagt, so, und übrigens, Jesus ist hier und er ist auf meiner Seite und ich sag dir jetzt mal, wie das läuft, ja, und ich kann auch für dich beten, damit du das verstehst, so mehr oder weniger, ja. Also, und im Nachhinein, ich habe mich ja sehr geschämt, ja. Es ist so, muss man sich schon überlegen, was man sagt. Das ist manchmal schwierig im Streit. Aber mir ist danach klar geworden, also eigentlich ziemlich unmittelbar danach, aber Nachhinein konnte ich das nochmal so durchdenken. Nee, Jesus war in dem Moment nicht da. Er war nicht dabei. Er hat wahrscheinlich seine Augen und Ohren zugemacht, um sich diesen Schrott von mir nicht anhören zu müssen. Mit dieser Haltung kann ich nicht damit rechnen, dass er da ist und dass er für mich ist und dass er mit mir ist. Und dass er, ja, halt jetzt bei mir und für mich verfügbar ist. Nein, Jesus ist, wenn er überhaupt verfügbar ist, dann nur da, wo wir ihn suchen, wo wir auf ihn zugehen, wo wir das tun, was die Hirten getan haben, die sich beeilt haben zu ihm, Ausschau gehalten haben, wo könnte er sein? Ich glaube, das wird Weihnachten verändern, wenn wir diese Haltung einnehmen. Jesus, wo bist du? Jesus, wo bist du gerade? Was möchtest du tun? Wo willst du als nächstes hin? Wo willst du mit mir hin? Wo willst du mit meinem Leben hin? Und ich glaube, das ist etwas, was ja einfach diesem Königskind absolut würdig ist, diese Haltung einzunehmen. Und das ist etwas, was wirklich auch was verändert. Ich habe letztes Jahr eines der schönsten Weihnachten tatsächlich für mich gehabt, obwohl ich nicht bei meiner christlichen Familie war, wo man so seinen christlichen Abend gehabt hat und das christliche Programm und nochmal die Weihnachtsgeschichte gelesen hat. Ich habe das einfach, also war bei der Familie meiner Frau, aber im Vorhinein gab es diese Predigt am Abend von Wolfgang, die ja wirklich sehr bewegend war für mich. Es ging darum, dass Jesus Raum hat und Jesus Platz hat. Und ich habe eigentlich nur eine Sache nach dieser Predigt entschieden. Ich habe gesagt, Jesus, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass du wirklich Raum hast, dass du in jedem Moment meinen Kurs verändern kannst. Es war dann auch so, dass dieser Abend nicht so ganz planmäßig für mich war, aber es war die schönste Zeit im Auto auf dem Weg zur Familie. Warum? Weil ich Weihnachten mit Jesus gefeiert habe, weil ich so richtig gemerkt habe, er war im Wohnzimmer meines Herzens, er hat sich wohlgefühlt. Und das wünsche ich dir auch. Das ist etwas, was heute passieren kann, wenn du, ja, Jesus dein Herz öffnest. Wenn du ihm sagst, ja, ich will dich kennenlernen. Vielleicht gibst du noch nicht den Schlüssel, aber du gehst zumindest so diesen ersten Schritt in diese Richtung. Und ich glaube, das ist das, wo Jesus wirklich am meisten Sehnsucht danach hat an diesem Tag. Und wo auch er plötzlich eine Rolle bei Weihnachten spielen kann und die Dinge nicht aus dem Ruder laufen müssen. In diesem Sinne, frohe und gesegnete Weihnachten. Amen.